ISIS Ains US Indonesia Society oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 23. Februar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident sagte, Erleichterung der Genehmigung erhöht die Investition. Indonesische Außenministerin wird indonesische Friedenstruppen in Libanon besuchen. Indonesien und Bulgarien stärken Zusammenarbeit im Energiebereich. SWFI-Investoren interessieren sich für die maritime Investition in Indonesien. Regierung wird die Berufsbildung und Fachausbildung erneuern. 10 Klein- und mittelständische Unternehmer Indonesiens nehmen an Bahrain International Garden Show 2018 teil. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo erman wieder die Wichtigkeit der Rolle der Regionalregierungen in der Erhöhung des Wirtschaftswachstums, wie unter anderem durch die Erleichterung des Genehmigungsprozesses. Dies dient dazu, die Investitions- und Exportaktivitäten zu fördern. Das sagte Präsident Joko Widodo am 22. Februar 2018 bei der Nationalarbeitssitzung des Verbandes der Indonesischen Provinzregierungen APPSI in der Stadt Bandung Wesiava. Wie bereits bekannt, seien die Probleme unter anderem der lange Genehmigungsprozess, viele Regeln, viele Empfehlungen und Bedingungen. Diese sollten so bald wie möglich erleichtert werden, so Präsident Joko Widodo. Laut Joko Widodo werde die Erleichterung der Genehmigungen die Geschäftswelt beschleunigen, um sich weiter zu entwickeln und investieren. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wird morgen nach Libanon abfahren und mit den indonesischen Soldaten namens Kontingen Garuda sich treffen. Die Juden Friedenstruppen der Vereinten Nationen in Libanon, UNIFIL, gehören. Die stellte die Direktorin für internationale Sicherheit und Entwaffnung des indonesischen Außenministeriums, Greta Endah Werdaningtyas, am Donnerstag, den 22. Februar 2018, in Jakarta der Presse mit.
Ibu Menteri direncanakan akan berangkat pada tanggal 24, insya Allah, dan akan tiba tanggal 2.
Di Außenministerin Wert Morgen nach Libanon fliegen und am 25. Februar morgen in Libanon ankommen. Die Außenministerin wird die indonesischen Friedenstruppen in Unifil besuchen, die in Adid Al-Qusair und in Port of Beirut stationiert werden. Greta fügte hinzu, dass die indonesische Außenministerin damit die Arbeitsleistung der indonesischen Friedenstruppen in Unifil setzen möchte. Während des Besuchs wird Außenministerin Marsudi die Diskussion und Gespräche mit den indonesischen Friedenstruppen durchführen, um zu wissen, welche Herausforderungen und Probleme die indonesischen Friedenstruppen Kontingen Garuda in Libanon haben. Greta ist der Meinung, dass der Besuch Indonesiens Unterstützung und Verpflichtung für den Frieden in Libanon zeige. Außerdem werde der Besuch positive Auswirkungen für die Kandidatur Indonesien als unständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats von 2019 bis 2020 bringen, sagte Greta weiter. Die indonesische Regierung arbeitet über das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen mit der bulgarischen Regierung in der Intensivierung der Kooperation auf dem Gebiet der Mischenergie zusammen. Dies dient dazu, die erneuerbare Energie in Indonesien auf 23% im Jahre 2025 zu erhöhen. Die Kraftwerke in Indonesien haben im Jahre 2015 die Kapazität von 45.000 Megawatt erreicht. Es bestünde eine Kapazität an erneuerbarer Energie von 7.500 Megawatt. Der Minister für Energie und Mineralvorkommen, Ignatius Jonan, sagte am 22. Februar 2018 in Jakarta, dass die Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen netzunabhängigen Elektrifizierung dazu diene, Solarkraftwerke zu entwickeln, die mit anderen Energieträgern vereint werden könnten. Die zukünftigen Projekte würden Solarenergie anwenden, als Ergänzung oder Umwandlung von Primärenergie. Dem indonesischen koordinierenden Ministerium für Maritime Angelegenheiten zufolge gibt es einige Investoren von Sovereign Wealth Fund Institution SWFI, die für die Investition im maritimen Sektor in Indonesien sich interessieren. Ihr Interesse entsteht, nachdem sie den Vortrag von dem indonesischen koordinierenden Minister für Maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan, am Mittwoch, den 21. Februar 2018, in Santa Monica, den USA, bei der jährlichen Konferenz von Sovereign Wealth Fund Institute 2018 zugehört haben. Der Stellvertreter für Maritime Souveränität Arif Hafaz Ugroseno erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass einige Investoren im Infrastruktur, Müllbeseitigung, Aquakultur, Hafen- und Eisenbahnbereich investieren möchten. Hafaz, der erst zum indonesischen Botschafter für Deutschland ernannt wurde, begleitete Minister Luhut Panjaitan zu der jährlichen Konferenz. 40 globale Investoren wohnten dem Vortrag des Ministers. Luhut Panjaitan uber di Investition Sanction im Infrastruktur und Maritim Bereich sowie di Nahal Tiga Entwicklung in Indonesien bei. Die Regierung werde ein Treffen mit den Interessenvertretern durchführen, über das Interesse der Investoren zu reagieren, sagte Hafaz weiter. Es sei sehr zu hoffen, durch das Treffen können einige Investitionen demnächst verwirklicht werden, fügte Hafaz Ugroseno hinzu. Die indonesische Regierung wird die Berufsbildung und Fachausbildung erneuern. Der Leiter der Behörde für die Planung der Nationalentwicklung, Bambang Brojonegoro, sagte am 21. Februar 2018 der Presse in Jakarta, dass diese Erneuerung den Lehrplan, die Infrastruktur, das Schulgebäude und andere unterstützende Werkzeuge umfassen werde. Dies diene dazu, so viel wie mögliche neue Arbeitskräfte mit besonderen Fähigkeiten zu schaffen. Bambang Brojonegoro fuhrt, die Berufsbildung sei nicht nur eine formale Bildung. Es gebe Berufsbildungsformen, deren Basis sich auf Fortbildungszentrum und bestimmten Kursen aufbaue. Die Zertifizierung der Fähigkeit habe auch eine wichtige Rolle, da man dadurch Arbeitskräfte mit deutlichem Fähigkeitsstandard bekommen könne. Bambang Brojonegoro erklärte weiter, dass die Arbeitskräfte mit entsprechender Zertifizierung keine Sorge haben müssten, von der Arbeitswelt nicht aufgenommen zu werden, denn sie würden zur Kategorie der Arbeit, die nicht leicht von der Automatisierung ersetzt werden könne, gehören. Zehn Klein- und mittelständische Unternehmen Indonesiens nehmen vom 21. bis 25. Februar 2018 an der Internationalen Gartenausstellung in Manama, Bahrain teil. Bahrain International Garden Show ist eine bekannte Ausstellung für Gartenprodukte und Pflanzen. Die indonesischen Teilnehmer sind die Klein- und mittelständischen Unternehmer im Möbel-, Handwerks-, Landwirtschaft, Gartenbau, Keramik- und Porzellanindustrie, Nahrungs- und Getränkeindustriebereich aus Central Java, Süd Kalimantan, Bali, West Java, Banten und Jakarta. Ihre Teilnahme an dieser Ausstellung wird von PT Smeksindo Inti Arta erleichtert und wird von den strategischen Partnern der Klein- und Mittelständischen Unternehmen Indonesiens UMKN und dem Indonesischen Landwirtenverband HKTI unterstützt. Der Presseerklärung von Smeksindo nach werde die Teilnahme von der indonesischen Botschaft in Manama initiiert. Es ist sehr zu hoffen, dass die Geschäftsleute im Ausland, vor allem in Bahrain, durch die Teilnahme der indonesischen Klein- und Mittelständischen Unternehmen die Informationen und die Visualisierung über die indonesischen Produkte bekommen. Der Direktor von Smeksindo, Rika Aryuna, sagte, dass Smeksindo durch diese Ausstellung den Besuchern die indonesischen Exportprodukte vorstellen möchte. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.179,85 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.635,11 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.581 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, Dies ist eine Aktion von einem Schüler gegen seine Freunde, ereigneten sich in der Oberschule Marjorie Stoneman Douglas Parkland in Florida in den USA am Valentinstag, den 14. Februar 2018. Diese Sissen-Aktion hat sehr oft in den USA passiert. Der Täter war der 13-jährige Schüler, der etwa 17 Schüler in der Schule erschossen hat. Das Gesetz über den Besitz der Waffen in den USA ist allerdings unterschiedlich zwischen einem Bundesland mit anderen Bundesländern. Florida ist eines der Bundesländer, das den Besitz der Waffen nicht streng regelt. Die Schüler, die sich die Sorge darum machen, haben dagegen demonstriert, um die US-Regierung zum strengen Regeln des Waffenbesitzes zu fördern. Die Vertreter der Schüler und der Eltern trafen sogar direkt den US-Präsidenten Donald Trump, um die strenge Kontrolle für Waffen durchzuführen. Es ist aber schade, dass Donald Trump sich nie unterstütze. Donald Trump hat sogar eine dumme Idee geäußert, um den Lehrern eine Waffe zu geben. Die Eltern beschweren sich über die Idee, denn sie halten dafür, dass die Schüler eine Schießerei-Arena werden können, wenn eines Tages sich ein Angriff passierte. Obwohl sie dagegen sind, haben einige Schüler in der Tat eine Strafe gegen die Schüler, die die Demonstration gegen den Waffenbesitz im Jugendkreis durchgeführt haben, verhängt. Um sich das Ereignis zu erinnern, wird eine Demonstration am 14. März 2018, ein Monat nach dem Florida Season, und am 20. April 2018 durchgeführt, um sich das solche Ereignis in der Oberschule von Columbina in Colorado zu erinnern. Eine Reihe von Schießereien, die sich in den Schulen in den USA ereignet haben, ist sehr besonders erregend. Die Bildungsinstitution muss eine Lernquelle der positiven Wissenschaft für die Schüler und Schülerinnen werden. Die Schule ist keine Arena für Gewalttaten, sowohl die körperliche als auch emotionelle Gewalt. Es gibt ein englisches Sprichwort, das die Wichtigkeit von Man behind the gun betont. Im Sissenfall in den USA kann es bedeuten, wenn ein gutes Mann eine Waffe haltet, wird die Situation weiterhin normal sein. Im Gegensatz dazu hält ein nicht guter Mann die Waffe und wird ein Leid passieren. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse, die am 23. Februar passierten, wie folgt. Ahmad Dahlan ist der Pionier und der Vater der islamischen Erneuerung. Wurde am 1. August 1868 in Yogyakarta geboren und gründete am 18. November 1912 die Muhammadiyah-Organisation. War das vierte Kind von sieben Brüdern, fünf Schwestern und zwei Männern, darunter selbst und sein jüngster Bruder. Im Stammbaum gehörte zur 12. Linie von Maulana Malik Ibrahim, einem großen Wali und der prominentesten Persönlichkeit unter den Wali Songo, der erste Pionier der Ausbreitung und Entwicklung des Islam im Land Java war. Kyai Haji Ahmad Dahlan gründete die Muhammadiyah-Organisation, um die Ideale der islamischen Erneuerung in den Scheren umzusetzen. Mochte die Denkweise und Nächstenliebe auf der Grundlage islamischer Führung erneuern. Gründete Muhammadiyah als eine unpolitische Organisation, aber als eine soziale und religiöse Organisation, die den Bildungsbereich betreute. Die Idee der Gründung von Muhammadiyah durch Ahmad Dahlan gewann auch Widerstand, sowohl von der Familie als auch von der umliegenden Gemeinschaft. Kyai Haji Ahmad Dahlan starb am 23. Februar 1923 und wurde im Grab von Karangkajen, Yogyakarta begraben. Für die Dienste von Kyai Haji Ahmad Dahlan bei der Sensibilisierung der Nation durch die Erneuerung des Islam und der Bildung entsieht die indonesische Regierung ihn als Nationalhelden. Durch Präsidialdekret Nummer 657 von 1961. Am 23. Februar 1970 hat sich das Regierungssystem von Guyana vom Generalgouverneursystem in die Republik geändert. Guyana ist ein Land in Mittelamerika. Im 17. Jahrhundert wurde Guyana eine gemeinsame Kolonie zwischen den Niederlanden und Großbritannien. Seit 1815 kam Großbritannien jedoch an die Macht über Guyana. 1962 erlangte Guyana seine Unabhängigkeit und wurde Mitglied des British Commonwealth. Guyana erreichte die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich schließlich am 26. Mai 1966 und wurde am 23. Februar 1970 unter Premier Forbes Burnham vom People's National Congress PNC zur Kooperativen Republik erklärt. Seit den 1960er Jahren spielen ethnische Konflikte zwischen den Afro-Guyanern und den Indisch-Guyanern in Gesellschaft und Politik immer wieder eine Rolle. 1978 kam Guyana durch das Johnstown-Massaker in die Weltnachrichten. Sektenführer Jim Jones vom Bible Temple gab nach der Ermordung eines US-amerikanischen Politikers seinen Anhängern den Auftrag zum kollektiven Selbstmord. Über 900 Menschen kamen ums Leben. Im Jahre 1980 wurde eine neue Verfassung verabschiedet. Hierbei wurde die Macht des Premierministers eingeschränkt und das ausführende Präsidentschaftsamt eingeführt. Der ASEAN-Gipfel ist ein Gipfeltreffen der ASEAN-Mitgliedsländer, das jährlich stattfindet. Die erste ASEAN-Gipfelkonferenz fand vom 23. bis 24. Februar 1976 in Bali statt. Vom ersten ASEAN-Gipfel gab es mehrere Entschließungen, nämlich die ASEAN-Erklärung zur Harmonie, den Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit in Südostasien und das Abkommen zur Gründung des ASEAN-Sekretariats. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Biopharma prüft Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern. Die staatseigene Firma PT Bio Farma bemüht sich heute darum, den Handel ins Ausland zu entwickeln. Der Direktor der PT Bio Farma, Rahman Rustan, sagte, dass er den Zusammenarbeitsrahmen nicht nur mit UNICEF, sondern auch die regionale Zusammenarbeit entwickeln werde. Er sagte des Weiteren am Montag, den 19. Februar dieses Jahres, nach einer Begegnung mit einem Team der Wirtschaft, Finanzen und Industrie des Außenministeriums und neun Botschaften di Divirma in Bandung besuchten das PT Bio Pharma sich in Verbindung mit den indonesischen Botschaften im Ausland, wie unter anderem im Iran, setzen werde. Die PT Bio Pharma sei der Ansicht, dass es im Iran viel Zusammenarbeitspotenzial mit Indonesien geben könnte. Rahman zufolge brauche die Bio Pharma den Technologietransfer aus dem Iran. Für die eigene Produktion solle die Entwicklung der Medikamente in Indonesien weiter ausgeführt werden. Er fuhr fort, obwohl er momentan die Unterstützung von den Botschaften in einigen Ländern bekommen habe, brauche die Bio Pharma Ratschläge und Diskussion mit dem Außenministerium, um andere Potenziale zu suchen. Neben der Zusammenarbeit in der Lieferung von Impfstoffen werde die PT Bio Pharma auch die Zusammenarbeit in der Forschung oder der Produktion mit den Partnerländern prüfen. Laut Rahman soll das Treffen mit dem Team des Außenministeriums den Zugang zur bilateralen Zusammenarbeit erleichtern, da es die Unterstützung von den indonesischen Botschaften gebe. Rahman Fufot, im Iran habe die Biopharma zurzeit drei Partner. Sie habe auch Partner in Lateinamerika, Argentinien, Brasilien und Kuba. Es gebe eine Zusammenarbeit in Lateinamerika vor allem mit Brasilien, Argentinien und Mexiko. Momentan führe die Bio Pharma die Zusammenarbeit in den Entwicklungsländern immer über UNICEF durch. Zurzeit gebe es aber eine offene bilaterale Zusammenarbeit den Iran für den Nahen Osten und Mexiko für Lateinamerika. Die Pharmafirma PT Bio Pharma stellt 1,1 Millionen Dosen des Meningitis-Impfstoffs für die Hajj, die Wallfahrt nach Mekka, zur Verfügung. Der Direktor von Bio Pharma sagte in Jakarta, dass der Bedarf durch die Zusammenarbeit mit den Partnern im Ausland gedeckt werde. Der Impfstoff der Bio Pharma wurde bislang in mehr als 130 Länder exportiert. Bio Pharma konnte sogar 70% des Impfstoffbedarfs der Welt liefern. Das sagte dessen Direktor M. Rahman Rustan am 19. Februar dieses Jahres in Bandung, Westjava, als er für indonesische Botschafter im Bio Pharma Gebäude empfing. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara waren der Botschafter im Iran und Turkmenistan Octavino Alimuddin, der Botschafter in Rumänien Amhar Azet, der Botschafter in Kamboja Sudirman Haseng und die Botschafterin in Peru Estela Anwarbe zugegen. Diese vier Botschafter wohnten vorher der Arbeitssitzung der 132 Botschafter bei. Rahman Rustan sagte dazu weiter, dass Bio Pharma den Ratschlag, die Diskussion und die Unterstützung von Außenministerium und den indonesischen Botschaften benötige, um anderes Potenzial zu suchen. Bio Pharma werde in der Lieferung der Impfstoffe zusammenarbeiten. Außerdem werde diese Firma das Potenzial der Forschung und Produktion Zusammenarbeit prüfen. Er fuhr fort, dass die Bio Pharma vorher über die UNICEF gearbeitet habe. Er hoffe, dass er eine bilaterale Zusammenarbeit durch die Unterstützung der Botschafter durchführen könne. Er werde die Kräuterprodukte, da das Potenzial an Biovielfalt bei pflanzlichen Produkten groß sei, prüfen. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Jambi zu reisen. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Hörer Jambi liegt auf der Insel Sumatra an der Ostküste. Wie andere Provinzen hat Sumatra verschiedene interessante Touristenobjekte, die von ihnen besucht werden sollten. Jambi ist mit Melayu als malaysische Stadt bekannt und hat viele Natur- und Kunsttouristenziele. Als Natur hat Jambi den Berg Kerinci und den Tempel Muaro anzubieten. Für die Kunstliebhaber gibt es das moderne sogenannte Touristenziel Jambi Paradies. Jambi Paradies liegt an der Kreuzung Aceh und Sungai Gelam in der Stadt Jambi. Dieses Touristenziel bietet den Besuchern verschiedene Naturschönheiten und aufregende Touristenaktivitäten, wie zum Beispiel Bootsausflüge, Flying Fox, Fischerfutten und ein Labyrinth zum Verstecken an. Jambi Paradies zu besuchen, müssen Sie vom Flughafen Sultan Taha über eine Entfernung von 7,5 Kilometer fahren. Dafür brauchen Sie etwa 10 Minuten über die Straße Soekarno-Hatta. Der Besuch dieses Touristenziels kostet Sie 20.000 Rupiah oder 2,1 US-Dollar an den Freitagen für die Eintrittskarte. Die Besuchszeit ist von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Wenn Sie dieses Jambi Paradies betreten, werden Sie einen Weg, der mit Schlingpflanzen umsäumt ist und mit gezüchteten Vögeln sowie Hunden auf der linken und rechten Seite begrüßt werden. Dieser Flur ist 30 Meter lang und einer der instagrammbaren Orte in Jambi Paradies. Dort können Sie Selfie-Fotos machen. Nicht weit von diesem Weg können Sie auf der rechten und linken Seite Bambusstangen sehen, die Ihnen Frische geben können, wenn Sie unter diesen sitzen. Über diesen findet man eine ausgedehnte Hängebrücke. Jambi Paradies hat ein Haupttouristenziel, nämlich einen kleinen See. Nach einem ausgedehnten Spaziergang können Sie eine Hütte im Umkreis am See finden Umir Essen Jugendisen oder Eis aus junger Kokosnuss Jugendisen. Neben dem Fotografieren können Sie andere interessante Spiele wie unter anderem Flying Fox mit der Star Seilrutsche ausprobieren. Dafür müssen Sie 30.000 Rupiah oder 2,1 US-Dollar für das Ticket pro Person bezahlen. Darunter gibt es auch eine Hängebrücke, wo Sie Ihren Adrenalinausstoß spüren können, indem Sie darüber laufen. Das Ticket dafür kostet 20.000 Rupiah oder 1,5 US-Dollar. Sie können auch ein Fahrrad mieten, wenn Sie um das Jambi-Paradies laufen. Außerdem können Sie auch ein Motor, ATV nicht weit vom Tor, am Eingang mieten. Sie können auch dort mit einem Boot oder Wasserfahrrad um den Touristenort rumfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über das Jambi-Paradies. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien und treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen.
Und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal berichten wir über das Verfassungsgericht der Republik Indonesien mit der IKT-basierten Fallmanagement-Anwendung. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, im Klang mit der steigenden Nachfrage nach effektiver, effizienter, transparenter und rechenschaftspflichtiger Justizführung versucht das Verfassungsgericht die optimale Informations- und Kommunikationstechnologie zu nutzen. Insbesondere in diesem Jahr zu den in vielen Regionen gleichzeitig stattfindenden Wahlen, bei denen das Verfassungsgericht eine strategische Rolle bei der Bewahrung der Verfassung und bei der Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger spielt. Deshalb hat das Verfassungsgericht kürzlich 8 Anträge gestellt, um ein modernes und zuverlässiges Verfassungsgericht zu schaffen. Mit dieser Neuerung hofft das Verfassungsgericht, die Justizsuchenden zu unterstützen. Am 14. Februar hat das Verfassungsgericht ach Technologie basierte Anwendungen gestartet. Diese ach Anwendungen realisieren sie in simple.mkri.id, Tracking Perkara und den Anmerkungen von Gerichtsentscheidungen auf den Website Imutasi, IBRPK, MK Besuchen, dem Livestreaming und den Ferngerichtsdienst. Einer der neuen Anwendungen ist das elektronische Anwendungsinformationssystem oder simple.mkri.id mit einer Online-Bedienung. Diese webbasierte Anwendung ermöglicht die elektronische Einreichung zu den Gesetzen und Streitigkeiten über die Ergebnisse der Wahlen von Gouverneuren, Regenten und Bürgermeistern. In der Anwendung gibt es eine Wahlverfolgungsfunktion, um die Position des letzten Wahls zu verfolgen und die Wahldokumente von der Anwendung bis zum Urteil anzuzeigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Verfassungsgericht bietet auch Annotationsdienste über die Website des Verfassungsgerichts an. Die Besucher notieren einfach den Titel des Annotationsdokuments. Es gibt auch ein Eminutation oder Management Informationssystem der Dateiverwaltung von der Register bis zur endgültigen Entscheidung. Dieser Service ist nicht auf die physische Verwaltung und das Verfahrensmanagement der Archive beschränkt. Die Eminutation betrifft auch die Verwaltung von Daten in Falldateien zu Informationen, die vom Verfassungsgericht verwendet werden können. Spezialisiert für diesen Dienst sind nur eine Handvoll Leute, die als Administrator darauf zugreifen können. Das Verfassungsgericht bietet auch den IBRPK-Dienst an. Dieser enthält Aufzeichnungen wie Fallnummern, den Namen des Antragstellers und entsprechende Rechtsberater für die Vollständigkeit der Anfrage. Genau wie Eminutasi kann dieser Dienst nur von bestimmten Leuten betreten werden, nachdem das Verfassungsgericht Erlaubnis gebeten hat. Auf der Website des Verfassungsgerichtshofs gibt es auch einen Sitzungshof, die Durchführung von Besuchen beim Gerichtshof zu erleichtern. Es gibt auch eine Livestreaming-Funktion, Live-Verfahren im Verfassungsgericht zu sehen. Angesichts der Livestreaming-Funktion gibt es keine Schwierigkeiten mehr beim Zugang zum Verfassungsgericht. Musik. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Tidung, Nord-Kalimantan. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Volkslied mit dem Titel Böbelin, das von Vika Julia gesungen wird. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, das Lied Böbelin ist eines der Lieder aus der Region Nordkalimantan, das die Dong spricht. Das Lied Böbelin wurde einst von der Sängerin aus Malaysia, Siti Aisyah, populär gemacht. Dieses Lied beginnt mit dem Wort in Indang, das auf Deutsch singen bedeutet. Wie die malaysischen Lieder im Allgemeinen, ist auch dieses Lied wie ein Text von wiederholten Gedichten arrangiert und enthält Vorschläge, um der Botschaft oder dem Rat der Ahnen zu folgen, wie zum Beispiel Freundschaft zu pflegen. Böbelin wird von Vika Julia, die einen starken vokalen Charakter hat, wieder populär gemacht. Dieses Lied ist eines der Volkslieder in dem Album mit dem Titel Tidung, das von dem regionalen Kunstrat des Bezirks Tanah Tidung der Provinz Nordkalimantan unterstützt wurde. Nun, liebe Zuhörer, lass uns das nächste Volkslied von Tidung mit dem Titel Gurindam de Bibil Umo hören. Viel Spaß beim Zuhören.
Bagatnya rasa no, labus dedukku.
Liebe Zuhörer der Simonisians, das Lied Kurindam der Bibel Umo von Vika Julia wurde 2013 anlässlich des 6. Jahrestages des Bezirks Tanah Tidung in der Provinz Nordkalimantan ins Leben gerufen. Das Lied ist auch im Tidung-Album enthalten. Dieses Lied wurde von Vika Julia sehr gut gesungen. Liebe Zuhörer, der Volksstamm Tidung in der Provinz Nordkalimantan ist ein Teil des Volksstammes Anak Negeri Sabah, der zu den Malaysian Klumpen gehört. Dieser Volksstamm lebt in Indonesien und Malaysia. Es überrascht nicht, dass die Kultur einschließlich der Lieder und Musik der Gegend von Tidung ziemlich stark mit dem Einfluss von Malay ist. Tidung-Stamm ist Muslims mit Malaysian Gesetzen und Bräuchen wie Banjar, Kutai und Suku Pasir. Nun, liebe Zuhörer, unser heutiges Musikregenbogenprogramm zu beenden, lass uns die letzten beiden Lieder mit dem Titel Dindang Pagun und Berlayar Gunun von Vika Julia hören. Auf Wiederhören.
Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.